An dem Sonntagmorgen, wo Muttertag ist, habe ich gedacht, dass ich, bevor ich noch einen Schritt weiter gehe mit den Gedanken, die ich geschenkt bekommen habe von Gott, innehalte beim Mama-Sein, beim Tochter-Sein, beim Dörfen, ja, den Muttertag feiern. Der Psalmist, der David, hat die Würdigung gegen Gott und gegenüber seiner Mutter zum Ausdruck gebracht. Er hat in seinen Psalmen immer auch wieder Anerkennung gezollt. Er hat gewürdigt, hat das wertgeschätzt, dass er das Leben geschenkt bekommen hat auf der einen Seite von Gott. Aber dazu braucht es ja immer eine Frau und einen Mann. Und es ist nicht ohne nichts, was da eine Frau leistet. Und das nicht nur in einer Schwangerschaft. Aber er ist so in seiner Anbetung stehen geblieben, bei dem Stadium von seinem Leben, wo er verborgen war. Und da sagt er im Psalm 139, Vers 13, du hast mich gebildet in meinem Mutterlieb. Du hast mich geformt in meinem Mutterlieb. Du hast mich wunderbar gemacht. Und im Psalm 22, Vers 10 und 11 heißt, du hast mich aus meinem Mutterlieb gezogen. Du hast mich an deine Brust genommen. Du hast mir Geborgenheit gegeben. Und dann nimmt das Bild, du hast mich an deine Brust genommen, an ein Erfeli, würde Maria sagen. Das hat er zweideutig gemeint. Auf der einen Seite als Herz Gottes, auf der anderen Seite hat er die Nähe von der Mutter dürfen erleben. Und dann sagt er einen Vers später, und vom Mutterlieb an, Herr, bin ich auf dich geworfen. Ich bin geworfen auf der einen Seite in Schoß von meiner Mutter, auf der anderen Seite auf dich, Gott. Und es ist ja nicht zu unterschätzen, was ihr, liebe Mütter, leistet. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Und die Strapazen von der Schwangerschaft, die Übernächtigung, das Müdsein, das Aufgeregtsein, die Spannungen, die wir auch austragen durften, in all diesen Stadien, wo die kleinen Buschis, würde man sagen, im Baseldeutsch gross geworden sind und so schnell sind sie dann, können sie laufen, können sie reden. Ihr habt Erziehung weitergegeben, Trost, Geborgenheit, Annahme. Ihr habt das Morgenschnittli parat gemacht, zum Mittag gekocht und geschaut, dass der Speisplan auch ein bisschen Abwechslung hat, dass es nicht nur Toast, Hawaii und Spaghetti gibt. Und geschaut, dass es auch noch ein bisschen Gemüse getroffen hat auf dem Teller. Ihr habt geschaut, dass es geschlichtet worden ist, gezankert wurde. Ihr habt also top Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Und ich denke, das darf ich auch im Namen Jesus dir zusprechen. Was du da hast, ist in Gottes Sinn. Entspricht dem Gedanken Gottes über dir als Mutter, wenn du deine Berufung lebst und Kind so einen Schutz gibst. In Jeremia heisst es, du hast mich getröstet wie eine Mutter, sagt der Prophet Jeremia über Gott. Und ich möchte euch das Bild zeigen, vielleicht tun wir kurz das Licht noch ein bisschen abmachen, dann seht ihr das einfach hinten besser noch. Ihr seht mich auch gut, das lernen wir das im Moment so. Da schauen sich zwei in die Augen. Und Gesichtsspezialisten würden jetzt einfach schauen, wo sind die Ähnlichkeiten und wo nicht. Was hat sie mir vom Papa übernommen und was ist ihr von der Mutter? Und ich denke, das ist dann auch so die Überleitung zum Thema von meiner Predigt. Wisst ihr, wer das Sprichwort prägt hat, wie die Mutter, so die Tochter? Wer hat das Sprichwort in die Welt gesetzt? So wie die Mutter ist, so ist jetzt auch die Tochter. Wer weiss das von euch? Jetzt darfst du das Licht wieder machen, sonst sehe ich die Gesichter nicht. So wie die Mutter, so ist die Tochter. Habt ihr das schon mal gehört? Wie der Vater, so der Sohn. Aber man darf es auch sagen, so wie die Mutter, so die Tochter. Es ist nämlich der Prophet Hesekiel. Und zwar Hesekiel 16, Vers 44 prägt er das Wort. Und wir haben es natürlich ein bisschen adoptiert. Und innerlich fühle ich mich durch den Vers auf eine Fährte geführt, hineingeführt in eine Bibelstelle, wo ich froh bin, dass Maria noch nicht zitiert hat bei ihrer Einleitung. Und zwar aus dem 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Und dort heißt es Folgendes: Ich erinnere mich an den ungeküchelten und ungefärbten Glauben von deiner Großmutter Luise. Und ich erinnere mich an den gleichen ungeküchelten und ungefärbten Glauben in der Mutter Eunike. Und der ist jetzt in dir. Ich erinnere mich an den ungeküchelten, ungefärbten Glauben, den Luise hatte als Grosse und wo deine Mutter sich weiterentwickelt hat und wo nicht nur ein bisschen abgefärbt hat auf dich, sondern wo dich bestimmt. Das macht dich aus, Timotheus, sagt Paulus zu seinem Kind, zu seinem geistlichen Kind. Jetzt geht es mir heute Morgen nicht um den Paulus, es geht mir auch nicht um den Timotheus, sondern es geht mir um die Mutter, die Eunike. Und sie erinnert mich an das verschleppte Mädchen in Syrien, wo sagt, wenn du wüsstest, Naaman, was in Israel abgeht, was dort für ein Superstar ist, da hat es nämlich einen, ein Prophet, den solltest du eigentlich kennen. Der ungeküchelte Glaube, der gleiche Mumm, ist in der Mädchen sichtbar worden, in der Verschleppung. Und der hat sie nicht von ungefähr gehabt. Der ist ihr in der Muttermilch übergeben worden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Mütter ganz nachhaltig den Glauben, das Vertrauen auf Gott können prägen und mit beeinflussen. Lena Hadorn, sie ist mit 9 Kindern aufgewachsen, damals. Und sie haben das Kind müssen Betten miteinander teilen. Ein Kopf in die Richtung, ein Kopf in die andere Richtung. Und sie sagt über ihre Mutter, obwohl ihre Mutter eine Wirtstochter war, also eine Tochter von einem Wirt, und die haben etwas anders gestickt als andere, sagt doch Lena Hadorn Folgendes über ihre Mutter und sagt, sie hat mir das Betten gelernt. Und die Grossmutter sei gläubig gewesen. Und ich bin mit einigen von euch so ein bisschen im Gespräch über das Mami sein, über das Grossmami sein, über selber Tochter haben. Und es ist noch so spannend, was ihr selber in euch spürt, was ihr übernommen habt von euren Eltern oder Müttern und Grossmüttern und was ihr so ein bisschen möchtet vielleicht anders leben bei euren Kindern. Es wird wohl von der Zeit her den Rahmen sprengen, wenn ich all die kleinen Anekdoten würde euch wiedergeben, was ich diese Woche gehört habe. Es hat mich sehr stark inspiriert und mir geholfen, also das Gespür bekommen für die Predigt. Das Zeugnis von dieser jungen Frau, von dem Mädchen in Syrien, war Gold wert. Und sie war wie die Mutter. Sie hat zum Glauben an den Gott Israel festgehalten. Sie hat ihn bewahrt. Auch im Bedrängnis. Sie hat ihn gelebt und sie war felsenfest überzeugt, dass der Prophet in Israel ein Wunder tun kann. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wo heute Jesus noch sucht bei uns. Das heisst im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 8, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er auf Erden noch Menschen finden, die an ihn glauben. Wird er noch Menschen finden, die an ihn glauben? Lukas 18, 8. Die an ihm festhalten. Und nicht nur der Glaube, der uns selig macht, sondern Glauben, dass er immer noch der gleiche ist, kann wirken, kann Veränderung schenken, kann überbitten und verstehen tun. Wird er noch einen lebendigen Glauben finden oder wird ein Glaube nur noch ein Lippenbekenntnis sein? Wird er einen Glauben finden auf Erden? Und in dem Gleichnis, wo Jesus tötet, das seine Jünger und seine Zuhörerschaft sagt, kommt er mit einem Gleichnis und sagt, schaut, es hat eine Witwefrau gegeben, die ist zu einem ungerechten Richter und die hat nicht schauen gelassen. Die hat poldert und gemacht und da, bis der sich bewegt hat, der Richter. Und die Witfrau, die sich ihrem Recht betrogen gefühlt hat, hat nicht geschaut und gesagt, ich fürchte den Richter nicht, ich halte fest, bis der mir zu meinem Recht verhilft. Und Jesus zitiert das auf den Vater, der eben kein unrechter Richter ist, sondern ein gerechter Vater. Und wie viel mehr, wenn wir als Kinder Gottes beten und im Glauben uns zu ihm wenden, wird er uns zum Recht verhelfen. Und dann kommt der Satz im Vers 8, wird man noch Glauben finden bei den Gläubigen. Das ist ein sehr eindringliches Gleichnis. Es geht dort noch ums Gebet. Es wäre vielleicht so eine Sonntagnachmittagsandacht, Vertiefung wert. Lukas 18, 1 bis und mit 8. Der Naaman, der hat das aufgeschnappt, was da in Israel los ist. Und er ist zum König von Aram gelaufen. Und der König von Aram sagt ihm, dem Naaman, dem Kriegsherr, also super, ich schreibe dir einen Brief. Schau mal, hier hast du 6'000 Goldmünzen. Circa pro Goldmünze war eine 10 bis 30 Gramm schwer. Und ich gebe dir 10 Talent Silber mit. Und ein Talent sind 27 Kilo. Also ich gebe dir 270 Kilo mit, plus ca. 60 Kilo Gold, plus 10 Festkleider. Weißt du, so die von Hollywood, so schön geschmückt, also 2'000-3'000 Franken wert sind. Und jetzt mache ich ein Schreiben, gang zum König von Israel und gang und sage ihm, König, heil mich. Und dann habe ich mir gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, bis Internet, habe den aktuellen Silberpreis nachgeschaut und habe dann nachgerechnet. Also, ist jetzt auch ein bisschen gefallen, der Silberpreis. Ein Kilo Silber ist etwa 850 Franken wert. Zwischenzeitlich war es bei 1000. Und dann habe ich das hochgerechnet. 270 Kilo Silber mal 850 gibt, Schnellrechner, 229'500 Franken. Und dann ist er mit einer Münze, Goldmünze, also im Wert von 60 Kilo. Und dann habe ich gerechnet, der Goldpreis ist auch oben runtergekommen, von 50'000, 51'000 ist der Goldpreis aktuell bei etwa 48'000 Franken pro Kilo. 60 Kilo mal 48'000 Franken, das macht also 28'800'000 Franken. Und dann habe ich gerechnet, pro Festkleid 2'000. Das darf ja schon etwas anständig sein, mit Krawatten und so. Für einen Mann. Das ist wenig, eben. Das ist mein Budget, das ist schon zu hoch, oder? Nein, das kann man nicht leisten. Da kommen Schwierigkeiten. Nein. Und dann habe ich das ausgerechnet, alles zusammengerechnet. Dann komme ich auf den Betrag von 29'000 Franken und ein bisschen mehr. 29'000 und ein bisschen dazwischen. 29 Millionen Franken komme ich. Der ist also mit 29 Millionen Franken zum König von Israel gegangen und hat ihm gesagt, könntest du mich bitte heilen? Ich zahle es. Und wie das so ein bisschen ist, da habe ich gedacht, ja, das ist ja gar nicht mal so ein vermessener Preis. Wenn man das auch ein bisschen schaut, wie man im Fußball die Leute hin und her schiebt. Ein Lionel Messi kostet 100 bis 120 Millionen und ein Ronaldo auch etwa dort. Und ein Shaqiri kostet 16 Millionen. Und dann denkt zweimal Shaqiri, oder? Und das sind die Dimensionen, wo dort ein Transfer stattgefunden hat. Um eine Heilung. Und das ist der Top. Player, der Top-Spieler von König Aram. Der Naaman, oder? Das war ihm so viel wert gewesen. Und dann kommt der Naaman zum König von Israel und überreicht ihm das Schreiben. Er hat natürlich da alles schön mit seinen Dienern und den Wagen und Ross, wo er das transportiert hat von Syrien, oben runter nach Israel, vor dem König ausbreitet. Und der König hat nicht mehr gewusst, was er machen soll. Spinnt es dem eigentlich noch? Jetzt will der Krieg. Wie soll ich den heilen? Nicht möglich. hat sein Kleid verrissen und gesagt, der sucht doch nur Streit mit mir. Ich bin doch kein Heiler. Ich kann doch keine Wunder wirken. Und währenddem, dass der König von Israel sein Kleid zerreißt und der Elisa das vernimmt, was da der König für eine Szene macht, sagt der Elisa, schick doch den zu mir mit dem Geld. Schick doch den zu mir, damit er sieht, dass wir einen Gott haben, der antworten kann. Lass ihn kommen. Und dann sammelt er natürlich alles wieder zusammen, so deine 270 Kilo Silber, ist noch ein bisschen Arbeit, plus 60 Kilo Gold, plus da die ganzen schönen Festkleider, geht wieder auf Reise nach Samaria und trifft den dort aufs Haus von Elisa. Und Elisa, der hat es nicht gejuckt, dass jetzt da jemand mit Protz und Glanz und Gloria vor der Haustür steht und schickt einfach den Diener. Der Naaman wird extrem zornig. Was fällt dem ein? Ich habe 29 Millionen Franken dabei. Und der schickt seinen Diener. Das geht ja nicht. Also bitteschön. Weiss der eigentlich nicht, dass ich reich bin? Und was seine Belohnung wäre? Also beweg dich doch bitteschön für mich. Ich lasse jetzt das andere Wort weg, oder? Und dann wird der sauer und sagt, das kann nicht sein. Jetzt ist die Anweisung von dem Diener das, ich soll mich da in Jordan, in das dreckige Flüssli, siebenmal untertauchen und dann würde ich geheilt werden. Habe ich dann in Syrien nicht schönere und breitere und saubere Flüsse als das? Ich habe gedacht, meine Vorstellung ist, dass jetzt Elisa rauskommt, seine Hand über mir ein schwingt und die Hand auf meinen Kopf hebt und dass ich dann so von Kopf bis Fuß geheilt. Und seine Erwartung und seine Vorstellung ist nicht in Erfüllung gegangen. Und ich möchte die Geschichte mit euch nochmal durchgehen und euch reinnehmen in die heutige Zeit. Uns reinnehmen in die heutige Zeit. Im Umgang mit Krankheit erleben wir es öfters, dass wir die innere Grenze erreichen. Ohnmacht, Zerrissenheit. Und wir fühlen uns wohl wie der König von Israel. Wir können das, was der König von Israel gemacht hat, mit dem Zerriss von dem Kleid, das spüren wir innerlich. Und wir können sagen, wer kann ich heilen? Wem kann ich schon helfen? Kann ich jemanden gesund machen? Kann ich ein Wunder tun? Nein, niemand kann menschlich aus sich etwas wirken. Und wir kommen an den Punkt von der Ohnmacht, vom nicht mehr wissen, wie weiter. Und wir erleben die Kategorien von ich würde noch gerne, aber ich kann nicht. Und wer möchte von uns schon nicht jemandem Gesundheit schenken? Das soll man ein Wort zusprechen und nachher ist es da. Wer würde nicht schon gerne alle auf der Welt gesund machen und sehen, dass sie total ohne Qualen und Schmerzen, ohne innere Nöte, ohne psychische Krankheiten dürfen fröhlich leben. Ohne Flüche, ohne Angst vom Tod, ohne satanische, dämonische Belastungen. Und ich glaube, wir als Gemeinde stehen auch an dem Punkt, wo wir herausgefordert werden sein im Umgang mit unserer Zerrissenheit, mit Leid, mit Krankheit. Und ich das Gefühl habe, da werden wir auch Verantwortung müssen wahrnehmen vor Gott. Wo wir mit dieser inneren Zerrissenheit zu Gott kommen, im Gebet, im Fasten, im Ringen, in der Anbetung, im Flehen, im Nicht-Lucklassen, wie die Witfrau, und sagen, Herr, erbarme dich einmal mehr. Und das war genau das, was Elisa hat gesagt, lass ihn doch kommen, damit er erkennt, da gibt es ein Prophet, ein gesalbter Mann. Da ist der Mann mit der doppelten Salbung. Und das ist das, was Jesus explizit erwähnt hat. An mir ist die Schrift in Erfüllung gegangen. Der Geist des Herrn ist auf mir, auf dass ich frohe Botschaft verkünde, auf dass ich die Gefangenen befreie, auf dass ich die, die zerbrochenen Herzens sind, und so weiter. Und das ist der Dienst Gottes in der Gemeinde bis auf heute. Das ist das Bild von dem Mann Elisa. Das ist das, was Jesus in unserer Mitte möchte sein als der Gesalbte. Und ich habe das Gefühl, heute Morgen führt uns der Heilige Geist an den Punkt, wo wir uns ganz neu dem können hingehen können. Wir ganz neu uns dem dürfen anvertrauen, dem Gesalbten. Und er uns möchte mitnehmen. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinde nicht mehr mit theologischen Argumentationen, mit einem Für und dem Wider, ist es möglich oder ist es nicht möglich, wirklich hilfreich sind für Menschen. Mit theologischen Antworten, mit einem Argumentieren, ja, das ist Dorn im Fleisch, ich lasse mir jetzt an dieser Gnade genügen. Sage, ja, ich trage meine Krankheit. Der und der war schon krank gewesen. Ich nehme das an. Der Herr hätte es ja verhindern können. Mit dem kommen wir nicht weiter. Und wenn wir die Bibelstellen anschauen, beim Dorn im Fleisch, dann ist es keine Krankheit. Es ist keine. Es ist in 2. Korinther 12, 7 und 8, es ist ein Satansengel, wo jemand schlägt, der Paulus, und er schlägt ihn, weil er so viele Offenbarungen hat, auf das er sich nicht erhebt. Und wenn du dich abgeschlagen, vielleicht bist du schon mal abgeschlagen worden, wenn du dich abgeschlagen wieder findest, dann bist du nicht krank, dann bist du geschlagen. Dann tut dir vielleicht der Körper weh, psychisch, emotional, aber es ist nicht gleich Krankheit. Es ist nicht. Auch im Alten Testament finden wir die Stelle nicht in Verbindung mit der Krankheit. Und im Griechischen ist Leid nicht mit Leiden von Krankheit verbunden, sondern Leid ist verbunden mit im Unrecht leiden. Und bei Krankheit ist es anders definiert. Natürlich können wir sagen, wir lassen uns in unserer Situation mit Krankheit und Schwäche und Schwerem an der Gnade Gottes genügen. Und es wird Trost kommen. Es wird Barmherzigkeit kommen. Es wird geschehen, dass der Herr dich aufrichtet in dem Schweren. Dich hebt. Dich an ein Erfeli nimmt. Dich schützt. Dir hilft. Dich stärkt im Leid innen. In der Krankheit innen. Er lässt dich nicht fallen. Aber ich habe das Gefühl, wir dürfen nicht einfach Sachen vornehmen, theologisch, und sagen, das ist ja biblisch. Da stehen wir uns nämlich mit unseren Haltungen, mit unseren Reaktionen am Wirken Gottes selber im Weg. Wenn wir den Dienst Jesu anschauen, im Neuen Testament hat er nur zweimal aus der inneren Empfindung selber gehandelt. Und sonst ist er immer darauf eingegangen, wenn er Glauben gefunden hat, Glauben gesehen hat, wenn er Leute gesehen hat und geflehen hat und gerungen hat, die in ihm etwas wollen finden und erwarten. Sonst hat er nur zweimal ist er innerlich erregt gewesen oder hat ein innerliches Erbarmen gespürt und hat von sich aus geheilt. Wenn die ganzen Heilungszeugnisse und Wunderberichte anschaust. Sonst ist immer der Impuls von innen rausgekommen, von dem, der in Jesus Hilfe gesucht hat. Und wenn wir eben mit theologischen Haltungen uns selbst verneinen, dann kann Gott ganz selten noch etwas tun. Der Renan Acosta, der da war, in Ecuador, von Ecuador, der fast eine Stunde predigt hat, hat das gesagt: Sag nicht, es ist meine Krankheit. Personalisiere sie nicht als dein. Es ist seine. Er hat sie getragen am Kreuz auf Golgatha. Alle Krankheiten und Schmerzen kamen auf ihn. Matthäus 8, 17. Auf das prophetische Wort erfüllt wurde. Und er heilte alle. Obwohl wir wissen, das Spannungsfeld ist nicht aufgehoben. Von Jesus hat alle Krankheiten getragen und einmal werden wir noch vollkommen geheilt werden. Und jetzt haben wir das Spannungsfeld. Aber wir tun es uns nicht einfach wegschieben, sondern wir stellen uns im Gebet als Gemeinde zusammen. sagen, Herr, du hast verheißen und wir dann nicht schauen, bis wir mehr sehen von dieser Dimension. Und vielleicht ist es für dich eine extreme Herausforderung, wenn ich das dir so klar sage. Und ich sage es dir, weil es uns alle betrifft. Es leiden alle mit, wenn jemand krank ist. Und beim Leiden, wenn wir mitleiden, uns solidarisieren, dann kommst du aber gleich irgendwann seelisch an einen Punkt, wo du nicht mehr kannst mitleiden, dann gehst du selber kaputt. Du hast eine Erschöpfungsdepression nachher. Du bist selber ein Frack und kannst nicht mehr mit seelisch mitgehen. Machst innerlich zu, distanzierst dich vor dem Leid vom Nächsten um den Selbstschutz willen. Es wird zu viel. Und das ist eben die Gefahr, wenn man dann eben seelisch versucht, das Problem anzugehen. Wir müssen es und sollen es nicht seelisch angehen, sondern im Geist, im Gebet, in der Gemeinschaft. Und das ist eine ganz andere Seite, als sich zu solidarisieren und Trost spenden und Annahme zu geben. Ich glaube, die Herausforderung, umzugehen mit dem Spannungsfeld, die wird den Unterschied ausmachen in dieser Zeit. Ich weiss fast von jedem hier drin, ob er krank ist oder nicht. Und mich beschäftigt es extrem, wie viel mehr kranke Leute haben in der Gemeinde. Wenn ich das vergleiche zu anderen Gemeinden, haben wir einen überdurchschnittlichen Level von kranken Leuten. Das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, aber das Gefühl, da soll ich einfach resignieren und sagen, ja Herr, mach doch etwas, heute. Und ich habe das Gefühl, das ist genau die gleiche Situation wie vor 8 Monaten mit dem Geld. Was ist unsere Reaktion auf das? Mich beschäftigt es, wenn ich Geschwister höre, die einfach sagen, ja, das ist mir egal, das ist nicht meine Krankheit, das ist nicht mein Los. Wo innerlich Mühen zutun, die Gleichgültigkeit schockiert mich. Der Selbstschutz, wo man den spürt, wo die Leute zumachen müssen, dass sie selber nicht noch mehr abgezogen werden, der beschäftigt mich. Und dann habe ich das Gefühl, wenn wir so in dieser Spannung sind, dass wir uns zumachen müssen, wir uns distanzieren von denen, denen es nicht gut geht, die einsam sind oder schwer haben, weil wir nicht mehr helfen können, weil wir nicht beten können, weil es uns überfordert, dann müssten wir uns wirklich die grundlegenden Sachen neu ins Gesicht schauen und sagen, wie gehen wir mit Schwerem um, wie gehen wir mit Krankheit um. Was sagt die Bibel uns darüber? Und nicht nur darum, weil wir die Geschwister gerne haben, sondern weil sie in der Welt noch ganz viele andere kranke Leute hat. Und darum führt uns Jesus auch wohl an den Punkt, wo wir merken, wenn wir so weitergehen, dann verpassen wir ganz viele Segnungen. Ich sage nicht, dass alle geheilt werden. Aber ich sage damit, wie gehen wir um mit dem Thema Krankheit, Bindungen, Flüche? Wie gehen wir mit Bedrückungen und psychischen Erkrankungen, die man nicht ansprechen darf? Die psychische Erkrankung. Wie gehen wir um mit Einschlafproblemen? Wie gehen wir um mit der ganzen depressiven Verstimmung? Wie gehen wir mit dieser extremen Not um in der Gesellschaft, die der zweithöchste Suizidrate auf der ganzen Welt? Und vielleicht ist es wirklich das Beste, wir zerreissen unsere Kleider. Wie der König Israel sagt, hey, kann ich? Und dann kommt ja der Naaman zum Haus von Elisa, zu dem, der so gross plagiert. Er sagt, komm nur, lass dir zeigen, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, wir sind nicht gerade auf dieser Seite von Elisa, die so protzen und demonstrieren, erlebt, dass es einen Gott gibt. Ich habe das Gefühl, wir sind auf der anderen Seite. So, wie gehen wir mit dem um? Also so empfinde ich es in den Gesprächen. Und dann ist der Naaman extrem enttäuscht. Und seine Reaktion war, dass er zornig geworden ist. In einer Sitzung, die ich hatte, vor 1,5 Jahren mit 12 Pastoren, ist zum Thema Bekehrung gegangen, um dass das Menschen sich zu Jesus wenden sollen. Und dann sagt ein Pastor, das kann ich sowieso nicht machen. Der Hut soll Gott anziehen. Er soll schauen, dass Menschen sich wenden zu ihm. Er kann keine Heiligen wirken, er kann keine Menschen bekehren, er kann sowieso nichts machen. Mach doch du endlich Gott. Und dann kommt das Ganze, der ganze Frust, die ganze Enttäuschung führen, dass er als Pastor jetzt den Wachstum der Gemeinde bringt, dass er der sein soll, der die Glaubenskraft hat, alle zu heilen. Und er sagt, da wehre ich mich entschieden dagegen. Das nehme ich nicht an. Und es war Stille. Totenstille war an dieser Sitzung. Und dann sagt jemand, jetzt ist glaube ich Zeit für eine Pause. Und der Morgen war gelaufen. Das Projekt ist gerade gestorben. Und das ist nicht primär mein Auftrag, deine Heilung zu wirken. Es ist der Auftrag der ganzen Gemeinde, heilsam zu sein. In der Dimension vom Reich Gottes zu leben, wo Wunder und Zeichen geschehen. Und wir haben in der Serie, die wir gemacht haben, der Erich, Gladys und ich, haben wir ganz bewusst den Fokus auf das gelegt, Gott wirkt an ganz alltäglichen Sachen. Versorgung, Führung, die Lehrstelle, bei Kleinigkeiten, wie wenn der Herr einen Parkplatz reserviert, bei einer Migros-Aktion, wo du ganz toll einkaufen kannst, bei Kleinigkeiten, die gar nicht so unbedeutend sind, ist ja gleich Gott dahinter. Aber er wirkt eben auch bei den Sachen, die wir uns manchmal vielleicht gar nicht zutrauen, dass er möchte heute in der Schweiz noch wirken. Er ist zornig. Ich habe nicht das Gefühl, dass unser Poltern gegen Gott der richtige Weg ist. Unser Bitterwerden, unser Fustmachen im Sack. Herr, mach doch endlich, wenn du ja sagst, du tust. Hü, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Weg ist. Das heisst in den Sprüchen, der Zorn von einem Mann wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Die Wut von einem Mann wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. In der Psychologie sagt man, es gibt ja die 4 verschiedenen Gefühle. Und die Dynamik von Zorn kann ja sehr konstruktiv sein, sehr befreiend. Natürlich, wenn es darum geht, dass du innerlich, anstatt resignierst, einmal Zorn zulässt, anstatt mit einem Lied zur dich lässt wieder beruhigen und das Gefühl hast, ja, hoffentlich betreffen mich die Gefühle nicht mehr, sondern die Gefühle mitnimmst ins Gebet und sagst, das kann doch nicht sein. Was läuft dir falsch? Dann kommt das auf, der Kampfgeist Gottes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und der Glaube ist ein Kampf. Das Verheißige erlangen und in Anspruch nehmen, bleibt ein Kampf. Und das ist das, was in dieser Frau, in dieser Eunike gelebt hat. Ein ungeheuchelter, ungefärbter, unerschrockener Glaube. Und der war auch im Timotheus. Und der Paulus sagt ihm, vergiss nicht, was du für Gnadengabe bekommst. Fürchte dich nicht, in diesem Glauben weitere Fortschritt zu machen. Und dann war die Reaktion die von dem Naaman. Er war zornig, er war in seiner Vorstellung nicht so bedient worden, wie er sich das gewünscht hat. Der Prophet ist nicht rausgekommen, die Hand nicht über ihm gehabt. Das war keine Manifestierung von der Wunderkraft Gottes, nein. Sondern ein Diener von Elisa kommt raus und sagt, gang. In Jordan tauchte ich 7-mal nieder und dann heisst und Naaman wendete sich im Zorn ab und sagte, an der Seite habe ich nicht bessere Flüsse. Und dann kommt ein syrischer Nicht-Jude, Nicht-Israeli zum Naaman und sagt, wenn er von dir etwas Schwieriges verlangt hätte, hätte ich es dann nicht gemacht. Wie viel mehr, wenn er jetzt etwas Einfaches von dir verlangt, mach es doch. Und ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, wo uns Christen auszeichnen soll, die Einfachheit beim Herrn. Und wir sind sehr versiert. Bücher können wir nehmen, wir können googlen. Wir können ein Film schauen. Aber das Kindliche, das Einfache, das Schlichte, das Vertrauensvolle, das Vertrauen, das erschüttert worden ist, das ist nicht mehr oder sehr selten noch da. Und manchmal möchten wir ja gar nicht, dass Gott heilt, sondern vielleicht ein Medikament oder ein Arzt. Aber dann ist es fair, wenn wir Gott dann nicht anprangern. Sondern sagen, Herr, danke vielmals für das super Sozialwesen, für die super Ärzte. Mögen sie mir jetzt so heilig sein. Wie es im Sirach heisst, in den akoprüfischen Büchern, was heisst, ein Vertrauensarzt ist zur Heilung. Dann ist okay, aber dann nicht Fuß machen gegen Gott und sagen, er wirkt nicht. Weil er wirkt immer noch gleich. Er heilt immer noch gleich. Und dann auch sich von dem Druck lösen und sagen, ja, jetzt gehe ich den Weg vom Arzt. Und habe keine Verdammung wegen dem, weil ich jetzt nicht will glauben oder kann glauben. Ich kann es nicht. Ich zweifle. Ich möchte einen anderen Weg gehen, aber dann auch so fair sein und sagen, ich habe mich für das entschieden. Und da drinnen den Frieden Gottes zu erleben, die Ruhe Gottes zu behalten. Zu sagen, Halleluja, wir haben das überhaupt. In Mosambik gibt es einen Arzt auf 500'000 Leute. In der Schweiz einen Arzt auf 14'000. Wir dürfen das, das ist ein Segen Gottes. Aber dann bitte so fair sein und sagen, okay. Und dann schauen wir als Gemeinde, dass wir das Bestmögliche machen können, dass wir Leute in Krise, in Schweren begleiten. Und wenn dein Wunsch ist, dass wir beten und fasten, dann drück das aus. Aber dann entscheide dich auch dementsprechend. Ich sage, jetzt erwarte ich eine Zeit, dass Gott mich berührt. Ich möchte ein Experiment eingehen. Zum Abschluss. Ein Beispiel, das mich erstaunt hat. Habt ihr das mitbekommen von dieser Totenauferweckung im Inselspital zu Bern? Also ich habe es gerade letzte gehört, ich rede es nachher, ich hoffe es stimmt, anscheinend stimmt es, der lebt. Da ist ein Mann zum Glauben gekommen, ist aus Sri Lanka, ist ein Flüchtling. Ist noch nicht so lange im Glauben gewesen, hat gehört, dass Jesus freit und heilt und Wunder tut. Und er hat seinen Freund, der krank war, auch in Sri Lanka, der Nationalität auch von Sri Lanka, hat ihm erzählt und er ist gestorben. Es hat nicht gewirkt. Und dann ist der hat nicht den Kopf ins Sand gesteckt, sondern er sagt, das kann nicht sein, das lasse ich nicht zu. Und dann ist der auf Bern, Spital, das Inselspital, und hat Krankenschwestern aufgesucht von dieser Station und hat poltert. Er hat gesagt, ich möchte den Arzt, den behandelnden Arzt. Und da sind die Frauen irgendwann am Ende mit ihrem Latein, mit ihren Nerven, haben den Arzt geholt. Und er sagt, der Sri Lanka-Bruder im Herr, ich möchte den Toten sehen. Ich möchte für ein Bett in der Leichenhalle. Dann sagt der Arzt nach längerem Hin und Her und Zögern, ja gut, also, aber du darfst nicht allein in die Leichenhalle beten, ich komme mit. Und dann ist der mit dem Arzt in die Leichenhalle und dann ist der Sri Lanka-Bruder von der Leiche auf die Knie und hat gebetet. Und plötzlich ist der Körper warm geworden und ist aufgehockt. Und dann sagt der Arzt ihm, das darfst du niemandem erzählen. Das darfst du nicht erzählen. Nicht wegen dem Wunder der Totenauferweckung, sondern nämlich, wie sie könnten in Frage gestellt werden, ist der überhaupt tot gewesen? Und dann dachte ich, hey, das ist ein Sri Lanka-Bruder, hat ich das gemacht? Dann habe ich geschluckt. Ich dachte, ja, ich weiss jetzt noch nicht, wie jetzt für den Toten gebetet hat. Ich weiss es nicht. In dem Moment, ich weiss es nicht, was ich gemacht habe. Aber der hat etwas gehabt und ich habe das Gefühl, das dürften wir auch wieder ein bisschen kultivieren in unserer Gemeinde. Ich sage, jetzt beten wir zuerst einmal. Jetzt fasten wir, suchen wir den Willen Gottes. Wenn du möchtest, dich ärztlich begleiten, dann mach du das. Ist keine Verdammung. Kein Problem, aber wenn du möchtest auf diesen Weg gehen, also. Also bei jemandem, der nicht gläubig ist, mal zu sagen, okay, ich bete für dich. Vielleicht nochmal ein Beispiel zum Schluss. So zwei mögen den Glaubens vertragen. Ich gehe ja immer wieder gelaufen hier im Emmental und dann sehe ich Bauern und Vieh und Mastvieh und dann segne ich sie. Ich habe die Augen nicht dazu und hebe die Hände manchmal auch nicht. Aber manchmal tue ich gleich die Hände erheben. Ich gehe hier auf einen Berg auf und segne so ein Emmental und sage: Herr, segne du die Bauern. Du siehst, dass es nicht gut geht finanziell. Du siehst auch die Impfungen bei den Schöfli, die Fehlgeburten und bei den Kühlen. Und das mag doch ein Bauer. Und dann habe ich das bei einem Feld immer wieder gemacht, über 3-4 Jahre. Und dann bin ich um 7:15 Uhr bin ich rausgegangen, gebeten, spazieren, den Kopf durchlüften. Und dann sehe ich dort so einen Mann, der etwa 40 Rinder anschaut. Und nebenan so einen 4x4 Chip. Und ich dachte, das muss der Besitzer sein. Dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt: Oh, ihr habt aber schöne Rinder, schöne Farbe. Wie lange sind sie bei euch? 12 Monate? Dann sagt er: Nein, nur 9 bis 10. Und dann sind wir im Gespräch gewesen. Und dann sage ich ihm: Ja, ich bin hier, gehe immer wieder vorbei und segne das Feld und den Bauernhof und die Familie, die dort drin lebt, dass sie Frieden haben und dass es sich gut geht. Dann sagt er: Oh, er hat letztes Jahr 2 Tumore gehabt. Einen auf der Bauchspeicheldrüse und einen in der Lunge. Das sage eigentlich nicht normal, dass er jetzt noch hier steht. Und dann sagt er: Er sagt jetzt auch nicht zufällig hier, der Sohn hat ihn geschickt. Der Sohn sagt, er war unruhig, dass es dem Vieh nicht gut ging. Und der Sohn ist verheiratet, der Kind hat nicht gehen können. Und hat den Vater zitiert, also angeholt, und der ist eine halbe Stunde dort angefahren. Der wohnt nämlich nicht dort, der wohnt irgendwo in einem anderen Ort. Und dann haben wir über eine Stunde geredet über Jesus. Wir haben gebetet, dort beim Feld. Wir haben über das Kreuz, wie er frei wird. Und. Ich habe das Gefühl gehabt: Wow, der ist offen gewesen, mit 2 Mal verabschieden. Der hat mich nicht gegangen, erst was eingedunkelt hat. Und dann sagt er so nebenbei: Das darf ich euch auch sagen. In seinem Dorf suchen sie einen Pfarrer. Ob ich mich nicht bei der Kirchenleitung bewerben möchte. Er wird jeden Sonntag in Gottesdienst kommen. Und dann habe ich gefragt, wo denn das ist. Und dann habe ich gesagt: Ja. Und dann habe ich gesagt, es wäre ein bisschen weit. Ja, aber der hat Hunger gehabt. Der war speerangelaufen für das Evangelium. Das fasziniert mich. Und dann möchte ich uns Mut machen, dass wenn wir kämpfen für solche Durchbrüche bei den Menschen, bei Asylanten, bei älteren, jüngeren Leuten, bei Kindern, dass wir nicht gerade resignieren. Aufstecken, uns zu fest in Zweifel ziehen, uns hinterfragen, Gott hinterfragen, sondern einfach loben, preisen, Gott danken und sagen: Herr, du tust heute noch Grosses überbitten und verstehen. Zum Beispiel Hanni Schneeberger. Es ist ein Wunder, dass du so gut zu Weg bist. Der Kurt, also nicht der Kurt Bleuer, sondern der Freund von Tom Reber. Es ist ein Wunder passiert, es ist heute nicht im Leben. Es sind so viele Wunder schon geschehen und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen es zu schnell. Stehen wir innerlich auf im Geist und sagen: Herr, wir wollen mehr sehen von dem, dass Menschen deine heilende Kraft erleben. Marianne Müller ist geheilt worden von ihrem Rückenleiden. Darum ist sie im Glauben. Und. Okay. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei all jenen bist, die extremst herausgefordert sind mit dem Thema Leid, Thema Not, Schwierigem, die sich selber schützen von noch mehr Belastung, weil es nicht zu viel ist, weil sie selber schon so viel Not haben, viel tragen, selber froh wären um Unterstützung, um Beistand, die eigentlich gar nicht möchten resignieren und ein Stück weit doch irgendwo abgestumpft sind, um sich nicht schützen. Jesus, ich bitte dich dafür, dass du Herr, dass du heute einen neuen Prozess in Gang bringst. Herr, dass bei dir totale Geborgenheit ist, Aufgehobenheit. Dass du Schutz gibst, auch in extremsten Bedrängnis, in extremsten Anfechtung, in Druck. Jesus, du siehst die theologischen Auseinandersetzungen, die Gewissenhaftigkeit, Herr, wo wir möchten leben von dir. Aus einem guten Sinn möchten wir in deinem Wort, deinen Willen erkennen. Und Herr, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns, Herr, auch gerade in deinem Wort begegnest, uns deinen Willen offenbarst. Herr, so, dass wir immer wieder neu erleben dürfen, dass du der bist, der seinen Willen nicht verändert. Danke vielmals, dass wir auch in der Herr, theologischen Auseinandersetzung in einer Offenheit bleiben. unsere Haltungen und Meinungen über Gottes Wesen und Willen und Wirken und Handeln, Herr, nicht einfach, ja, festschreiben, sondern dass wir immer wieder uns erneuern durch deinen Geist. So dass wir weiterkommen. Weiterkommen auch im theologischen Bereich, Herr. In der Erkenntnis, was du bist, wer du bist, was du für Macht hast. Und Jesus, du siehst auch das ganze Spannungsfeld von uns als Gemeinde, wie vielmals, dass wir extremst herausgefordert sind mit Krankheiten, mit Leiden, mit Unerklärlichem, mit Fragen. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht einfach das intellektuell, rationell behandeln, sondern dass wir mit dem Herr zu dir gehen. Unser Herz dir ausschütten. Uns lassen ermutigen, erfrischen, bevollmächtigen, auch in unsere Begabungen hineinzukommen, in unseren Dienst hineinzukommen, heilsam zu sein, heilsam zu wirken. Danke vielmals, dass du über Bitten und Verstehen wirst tun. Danke vielmals, Jesus, dass du uns hineinführst, Herr, in eine neue Dimension vom Himmelreich. Danke vielmals, Herr Jesus, dass du gerade bei jenen bist, die wissen, Herr, dass sie krank sind, dass du in dieser Situation Mut gibst. Mut gibst, Herr, auch das mit dir anzugehen. Herr, und nicht nur mit Ärzten oder mit Trost von Familie, sondern auch mit dir. Danke vielmals, dass du der Arzt bist. Danke vielmals, dass du der bist, der heilen kann, befreien kann. Danke vielmals, dass deine Liebe uns gilt. Nicht deine Verdammung, nicht Leistung, nicht Glaubensstärke, sondern deine Gnade, deine Kraft. Im Namen Jesu. Amen.